vor 2 Wochen habe ich über Josua und Kaleb gepredigt. Es ging um das Einnehmen des verheißenen Landes und es ging um Vertrauen zu Gott und Gehorsam gegenüber Gott. Die Predigt endete unter anderem mit der Frage, kann man aus der Josua- und Kaleb-Geschichte eine Rechtfertigung für Krieg entnehmen? Und ich habe gesagt, dass die Antwort darauf in einer anderen Predigt kommen wird. Und das ist heute. Vorab möchte ich aber ein paar Sachen loswerden. Das ist nicht so sehr die Predigt, sondern einfach ein paar Gedanken, die ich schon lange mit euch teilen wollte und für die es jetzt einen Anlass gibt. Letzten Sonntag hat Reinhard uns in seiner Predigt die Einstellung der Bewegungsleitung von Vinyard Dach zum Ukraine-Krieg nahegebracht. Und als Feedback zum Gottesdienst kam der Wunsch, tagespolitische Themen nur im Gebet aufzugreifen, sie nicht aber in den Predigten in den Vordergrund zu stellen. Und das sei in letzter Zeit ab und zu vorgekommen. Und in der Predigt solle doch bitte das Wort Gottes Vorrang haben. Bin ich natürlich vollkommen eins, natürlich soll in der Predigt das Wort Gottes Vorrang haben. Aber ich habe Reinhards Predigt nicht so empfunden, dass sie sich zur Tagespolitik äußert. Grundsätzlich finde ich auch, dass Tagespolitik, so das ganz Aktuelle, im Gottesdienst nichts zu suchen hat, denn in der Bibel finden wir dazu nichts. Schon gar nicht darf für eine bestimmte Partei quasi Werbung gemacht werden, sondern die Bibel gibt uns ja nur grobe Richtlinien, indem wir zum Beispiel über soziale Gerechtigkeit etwas erfahren. Gott kümmert sich immer um die Armen und die Schwachen und die Witwen und die Waisen. Er kümmert sich auch immer um die Fremden. Ja, wenn ihr die Bibel durchgeht, die Witwen, die Waisen, die Fremden, die Armen, das kommt immer und immer, von Anfang an. Er hat Gott sich um diese Menschen gekümmert. Und wir lesen in der Schöpfung, dass der Mensch den Auftrag hat, über die Schöpfung zu herrschen, aber in einer Weise, die die Schöpfung erhält. Und Gott kümmert sich natürlich auch um Familien. Er hat die Familie als gesellschaftlichen Grundbaustein eingesetzt und er findet weder Ehebruch noch Scheidung gut. Und das sind so Richtlinien, die wir aus der Bibel entnehmen können. Ja, das zieht sich durch, diese Themen ziehen sich durch von Anfang bis Ende. Und je nachdem, welcher dieser Punkte mir am wichtigsten ist, werde ich in Deutschland eher eine konservative oder eine eher etwas linksorientierte oder eher eine grüne Partei wählen. Keine Partei hat alles im Programm. Also muss ich mich entscheiden, was mir am wichtigsten ist oder wo das kleinere Übel ist. Und diese Entscheidung kann und darf mir niemand abnehmen. Was aber als grobe Leitlinie biblisch zu begründen ist, ist auch, dass wir keinerlei rassistische oder antisemitische Haltung unterstützen. Im Dritten Reich hat die Kirche versagt, weil sie nichts gegen die Nationalsozialisten gesagt hat und im Gegenteil sogar Hitler unterstützt hat. So etwas darf nicht wieder passieren. Alle Menschen sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, also kann es keine Diskriminierung geben. Wenn eine Partei also gegen die Fremden hetzt, sich nicht für die Armen und Schwachen einsetzt und nichts dafür tut, die Schöpfung zu bewahren, dann können wir als Christen so eine Partei nicht wählen. An dieser Stelle möchte ich noch was anderes loswerden, was Jan und mir auch schon eine Weile quer liegt. Wir finden es nämlich auch nicht in Ordnung, wenn in Gebeten eine bestimmte politische Haltung vorausgesetzt wird, von der man glaubt, dass alle Christen sie teilen. Nicht alle Christen haben zum Beispiel die gleiche Einstellung zu Frauen in Leitung, zu Sexualität, zu was auch immer. Es gibt Themen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, die alle auch biblisch begründbar sind. Und da eine Einheit vorauszusetzen, ist einfach falsch. Und man kann und will im Gebet ja nicht diskutieren, also kann man auch nichts dagegen sagen. Und deshalb ist es schwierig, wenn sowas einfach postuliert wird, dass wir das ja alle glauben. Ja, wir müssen nicht alle das Gleiche denken und es ist völlig okay, unterschiedliche Meinungen zu haben. Bitte setzt also nichts voraus. Unsere Einstellung sollte sich immer an der Bibel orientieren. Aber wir kommen beim Bibelstudium eben nicht alle zu den gleichen Schlüssen. Was für den einen eindeutig so aus der Bibel zu entnehmen ist, wird von einem anderen ganz anders verstanden. Ihr hört ja auch unterschiedliche Sachen aus meiner Predigt. Neulich sagte mir ein Pastor, er fände es immer wieder spannend, wenn Leute nach dem Gottesdienst zu ihm kommen und sagen, boah, das und das in deiner Predigt, das hat mich total ermutigt. Und er denkt sich, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ja, aber das gibt's. Ja, Leute hören etwas, was sie hören sollen oder wollen. Und ja, wir verstehen Dinge unterschiedlich, je nachdem, was wir für Vorwissen mitbringen, Voreinstellungen und, und. Also, keine konkrete Politik in den Predigten und auch nicht in den Gebeten. Wir ergreifen nicht Partei für die eine oder andere Seite, denn im Zweifelsfall hat keiner eine wirklich saubere Weste. Wir wissen es nicht. Oft sind die Dinge sehr komplex. Heißt das nun, dass wir als Christen unpolitisch sein sollen? Nein. Wir können für Frieden beten, für Gerechtigkeit, für Einheit, für Gotteserkenntnis, all diese Dinge. Und persönlich finde ich es tatsächlich auch hilfreich, wenn ich von der Bewegungsleitung Hinweise bekomme, wie die Dinge allgemein in den Vineyards gesehen werden können. Wohlgemerkt können, nicht müssen. Dabei kann es aber nur um große Themen gehen und eben nichts konkret Tagespolitisches. Als zum Beispiel 2015 die große Flüchtlingswelle kam, hat Martin Bühlmann an alle Vineyard-Leitungen geschrieben, dass wir aus christlicher Nächstenliebe selbstverständlich uns für Flüchtlinge stark machen und eine Willkommenskultur leben wollen. Er hat das biblisch begründet und hat das sehr nachvollziehbar dargestellt. Das war für mich gut, da konnte ich mitgehen. Ich konnte sowieso mitgehen, aber ich hatte dann auch biblische Argumente. Genauso hat die Dachleitung in Sachen Corona geraten, dass wir uns nicht in endzeitlichen Spekulationen verlieren und uns da rein verstricken lassen, weil Vineyard ist das nicht der theologische Schwerpunkt. Ja, das haben andere Gemeinden, haben das als Schwerpunkt, aber wir spekulieren nicht über die Endzeit, wie es denn ausgehen könnte, sondern wir denken über das Reich Gottes nach, wie es schon jetzt hereinbricht, aber auch noch nicht hereingebrochen ist. Und die Dachleitung hat mir damals empfohlen, auf Jesus zu gucken. Ja? Und vielleicht ist Corona ein gutes Beispiel, weil vom Dach keinerlei Weisung kam in Sachen Impfung oder Nichtimpfung, 2 oder 3 oder gar kein G, all sowas nicht. Ja? Zu solchen konkreten Dingen sagt die Bibel nichts und das sind Entscheidungen, die jeder für sich mit Gott besprechen muss. Genauso sagt die Bibel nichts darüber, ob jetzt Russland oder die Ukraine recht hat, aber zu Krieg und Frieden allgemein, da sagt die Bibel einiges. Und deshalb werde ich jetzt darüber sprechen, wie ich die biblischen Aussagen zu Krieg und Frieden heute verstehe. Andere mögen zu anderen Schlüssen kommen. Und ich werde es vielleicht in einigen Jahren auch anders sehen, wenn ich hoffentlich im Alter noch milder geworden bin. Wir kehren also nochmal zurück zu Josua und Kaleb. Da geht es ja um eine Landeinnahme und die Vertreibung von Völkern. Und ich habe mit dieser Geschichte so eine persönliche Erfahrung. Ja. Ich war noch relativ frisch bekehrt, hatte noch nicht so richtig viel Bibelwissen und so unter den Füßen und habe aber im Kindergottesdienst mitgearbeitet und dann wurde uns Material gegeben und so weiter und die Josua und Kaleb-Geschichte war dran. Und ich hatte selber noch gar keine Kinder und habe aber Kindergottesdienst gemacht. Und da haben die klugen Kinder gefragt, warum Gott den Israeliten denn ausgerechnet ein Land geben musste, in dem schon jemand wohnt. Hätte er ihnen denn nicht ein leeres, unbewohntes Land geben können? Fand eine sehr berechtigte Frage. Und ich hatte damals keine Antwort und habe angefangen zu überlegen, ob Kinderdienst wirklich so das Richtige für mich ist. Denn war da so ein bisschen überfordert. Ist ja wirklich die Frage. Ja, warum musste das sein, dass Leid über die dort ansässigen Völker kam? Heute kann ich das geistlich vielleicht so sehen, dass die Völker, die in Kanaan lebten, nicht nach Gottes Willen lebten, dass sie fremde Götter verehrten und dass Gott, wie Josua und Kaleb das verstanden, diesen Völkern die Gunst entzogen hatte. Wahrscheinlich eben, weil sie ihn nicht anbeteten. Er hat sie deshalb aus dem Land vertrieben und das Land denen gegeben, die ihn anbeten. Und dafür war Krieg nötig. Es ist, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Ich weiß nicht, ob es so war. Aber es ist eine mögliche Erklärung. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1948 hat der Ökumenische Weltrat der Kirchen folgenden Beschluss gefasst. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Unter Aufarbeitung der eigenen unheilvollen Geschichte mit der Idee des heiligen Krieges und einer Heiligung der Mittel durch einen guten Zweck hat man sich auf diesen Satz geeinigt. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Dahinter sollten wir nie mehr zurückfallen. Wie kommt aber der ökumenische Weltrat der Kirchen zu so einer Aussage, wenn die Bibel doch voller Kriegsgeschichten ist? Wie vereinbaren wir die Aussage, dass Gott keinen Krieg will, mit der Josua und Kaleb Landeinnahme, mit den Kriegen Davids und anderer, die von Gott gesegnet wurden? Mein Verständnis ist so, auch wenn es damals echte Kriege waren, so ging es doch immer um einen geistlichen Kampf. Es waren Kriege nötig, um Gottes Willen zu tun und um Gottes Herrschaftsbereich auszudehnen. Damals, in der Zeit. Wie so vieles andere hat auch das Kriegführen für Gott mit Jesus ein Ende gehabt. Im Ersten Testament ist immer wieder vom Krieg die Rede, viel eben bei König David, der trotz allen möglichen Fehlverhaltens wirklich auch ein Geliebter Gottes war und dem Gott auch immer wieder den Sieg über andere Völker gegeben hat, sodass David seinen Herrschaftsbereich ausdehnen konnte. Aber wenn David seinen Herrschaftsbereich ausdehnte, dann dehnte er den Herrschaftsbereich Gottes aus. Bei Sacharja lesen wir dann, dass die Dinge, die Gott vorbereitet hat, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist geschehen sollen. Und Jesus hat immer wieder den Frieden gepredigt und für Frieden gesorgt. Er hat eben nicht die Revolution gegen die Römer angeführt, sondern sein Leben dafür gegeben, dass wir Frieden haben können mit Gott und damit mit allem anderen. Wir können und dürfen uns nicht auf das Erste Testament berufen, um Kriege zu rechtfertigen, weil Gott heute seinen Herrschaftsbereich nicht mehr auf diese Weise ausdehnt. Wir haben Jesus als den Friedefürsten besungen. Jesus war für die Juden damals eine Enttäuschung, weil er Gottes Reich ebenso ganz anders gepredigt und ausgebreitet hat, als die Juden es vom Messias, vom Gesalbten Gottes erwartet hatten. Jesus ist Frieden pur. Er bringt nicht nur Frieden, sondern laut Epheser 2, Vers 14 ist er unser Friede. Er hat Missstände, vor allem religiöses Fehlverhalten, angeprangert, ja. Aber er hat keine Revolution und keinen Krieg angezettelt. Sondern, wie Paulus an die Epheser schreibt in Kapitel 2, Verse 17 und 18, Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die ihm nahe waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Wenn Menschen Jesus nachfolgen, dann heißt das, sie wollen sich so verhalten wie er. Und das heißt, wir zetteln keinen Krieg an und keine Revolte, sondern wir suchen und wir bringen Frieden. An vielen Orten der Welt gibt es Krieg, Hunger und Vertreibung. Das steht im krassen Widerspruch zur friedlichen Absicht Gottes in Jesus Christus. Wir hätten also auch im Mittelalter schon nicht Krieg führen dürfen. Die Kreuzzüge waren ziemlich sicher nicht in Gottes Willen, auch wenn sie in seinem Namen durchgeführt wurden. Es wird so manches in Gottes Namen getan, das nichts, aber auch gar nichts mit seinem Willen zu tun hat. Hört euch dazu gern mal das Lied von Bodo Wartke an, Nicht in meinem Namen. Auch wenn im Ersten Testament noch viel von Kriegen die Rede ist, es ist aber schon in der alten Zeit klar, dass unser Gott ein Gott des Friedens ist. Ich habe mal nach dem Wort Frieden sozusagen gegoogelt. Also man kann in dem Bible-Server im Internet kann man einfach einen Suchbegriff eingeben und dann wird die ganze Lutherbibel oder welche man auch wählt, durchsucht. Und das Wort Frieden gab 229 Treffer und Friede gab nochmal 83. Scheint also irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Und das war eben übers Alte, Erste Testament, übers Zweite, von Anfang bis Ende. Frieden ist ein Thema. Alle Menschen sehnen sich nach Frieden, nach innerem und äußerem Frieden. In dieser Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Gott enthalten, denn nur er kann echten Frieden geben. Im Zweiten Testament wird das noch viel deutlicher. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 12 am Ende Folgendes. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben im 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Sprüche 25. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und bei Matthäus im 5. Kapitel wird berichtet, dass Jesus sagt, es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Hier haben wir wirklich was Besonderes. Denn die Liebe wird nicht nur im Christentum gepredigt. Das gibt es in anderen Religionen oder in der Hippie-Bewegung oder sonst wo. Ja? Liebe zu predigen ist nicht von Jesus erfunden worden, sag ich mal. Aber Jesus predigt Feindesliebe. Und das gibt es sonst nirgends. Stärker kann man sich gegen Krieg nicht aussprechen. Denn wenn ich meinen Feind liebe, kann ich keinen Krieg gegen ihn führen. Als es in Deutschland noch die Wehrpflicht gab, hat deshalb so mancher junge Mann entschieden, dass er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, an einer Waffe ausgebildet zu werden und Soldat zu sein. Weil Jesus Feindesliebe gepredigt hat. Aber auch das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen die Aussagen der Bibel unterschiedlich verstehen. Denn so mancher Christ saß in dem Komitee, das das Gewissen der jungen Männer prüfte und war durchaus der Meinung, dass ein Christ auch in den Krieg ziehen darf. Im Epheserbrief im 6. Kapitel steht, dass wir uns die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, um den listigen Angriffen des Teufels zu entgehen, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir kämpfen also nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Wir sind alle Krieger in einem Kampf, aber dieser Kampf wird nicht mit Waffen ausgetragen, sondern mit Beten und Fasten. Und er richtet sich nicht gegen andere Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis und gegen unseren eigenen Egoismus. In der Bibel lese ich, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollen, sondern das Böse durch das Gute überwinden. Wenn wir Christen andere Menschen in einem Kampf unterstützen wollen, dann sollten wir vielleicht nicht so sehr Waffenlieferungen befürworten, sondern eher auf politischen Druck setzen, auf Wirtschaftssanktionen und gewaltlosen Widerstand. Wir können Hilfsgüter jeder Art geben, die keine Waffen sind. Wir können Flüchtlinge aufnehmen und natürlich weiter für den Frieden beten. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte. Deshalb ist unser Kampf nicht mit herkömmlichen Waffen, sondern mit der Waffe des Gebets. Die Bibelstellen, die ich bisher zitiert habe, sind, wie ich schon so angedeutet habe, diese groben Leitlinien. Ja? Böses mit Gutem vergelten, Feindesliebe, Gott die Rache überlassen. Lasst mich noch ein konkretes Beispiel besprechen, wo Jesus uns vorlebt, was er mit Feindesliebe meint. Die Begegnung passt in die Passionszeit, in der wir uns gerade befinden, und steht bei Matthäus im 26. Kapitel. Ich lese ab Vers 49. Und alsobald trat Judas zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Die Hoffnung für alle übersetzt: Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Für mich sind das sehr klare Aussagen, wie wir handeln sollen, beziehungsweise wie wir nicht handeln sollen. Dennoch kommen unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Schlüssen. Die Quäker zum Beispiel haben sich diese Aussagen der Bibel sehr zu Herzen genommen und lehnen strikt jegliche Gewalt ab, inklusive der Selbstverteidigung. Und ich finde, das ist keineswegs eine Überinterpretation, sondern durchaus ein Verständnis, das man aus diesen Bibelversen gewinnen kann. Denn auch Jesus verteidigt sich nicht, als sie ihn ans Kreuz schlagen wollen. Manchmal ist es Gottes Wille, dass wir etwas ertragen müssen, das sinnlos oder ungerecht scheint oder beides. Aber dadurch kann an anderen Stellen etwas passieren, was wir nicht überblicken können und was Gott aber im Blick hat. Dass irgendwo Segen geschieht, weil wir etwas auf uns nehmen. Und für die Jünger brach auch zunächst die Welt zusammen, als Jesus starb. Aber nur weil er starb, konnte er auch wieder auferstehen. Er musste in den Tod hinein, um ihn überwinden zu können. Aber das konnte man eben erst hinterher erkennen. Mein Fazit ist also, dass der Weltkirchenrat richtig liegt. Krieg ist nicht im Willen Gottes. Kein Krieg, egal wo. Vor 2,5 Jahren war ich in der Normandie in Frankreich. Dort habe ich einen Film gesehen, wie die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Landung in der Normandie geplant und durchgeführt haben. Ich kann euch sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war so schrecklich. Und ich habe mich auch noch mal bei den Franzosen entschuldigt, dass es durch mein Volk so gekommen ist. Ja, ich fand es einfach unsäglich. So viele junge Männer, 17, 18, 19 und einer nach dem anderen niedergemetzelt. Es war schrecklich. Und wenn ich mir vorstelle, mein Mann, mein Sohn, ja, Jesper ist 20, die müssten jetzt in den Krieg ziehen. Nee, also ist für mich nicht auszudenken. Und wenn Jesus mein Vorbild ist, dann bringe ich Frieden und nicht Krieg. Vielleicht muss man für seine Überzeugungen als Märtyrer sterben. Das ist eine Sache. Aber Krieg ist etwas ganz anderes. Im Krieg gewinnt nur einer, und das ist der Tod. Unser Gott aber ist ein Gott des Lebens. Wenn wir Widerstand leisten müssen, sollte er immer gewaltfrei sein. Denn Jesus hat gesagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Gewalt mit Gewalt zu beantworten, ist nicht die Lösung und ist vor allen Dingen nicht Gottes Lösung. Denn er ist ein Gott des Friedens, nicht des Verderbens. Lasst uns also für Frieden beten. In der Ukraine, im Jemen, in Syrien, in Israel, in Äthiopien, in Afghanistan, im Kongo, im Sudan und wo auch immer sonst euch noch einfällt, wo es Krieg gibt. Lasst uns in Dreier- und Vierergruppen zusammenstehen und für die Kriegsgebete beten, die euch auf dem Herzen sind. Da ist eine Folie, da könnt ihr eine Erinnerungsstütze haben und euch von Gott zeigen lassen, für welchen Konfliktherd ihr beten sollt oder eben einen, der da auch gar nicht dran steht. Ja, mögt ihr euch zu zweit, zu dritt, zu viert zusammenstellen?